Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen.
Dass wir mit diesem Haushalt ein klares Signal setzen, dass das Land in Bewegung kommt und wir einen Stillstand und eine lange Phase der Unsicherheit jetzt beenden.
Damit rechtfertigt Finanzminister Lars Klingbeil Rekorde bei Neuverschuldung und Verteidigungsausgaben. Unter Einschluss der Sondervermögen wird der Bund in diesem Jahr rund 143 Milliarden Euro neue Schulden machen. Darauf hat sich das Bundeskabinett geeinigt. Es gibt auch eine Einigung zwischen Bund und Ländern beim sogenannten Investitionsbooster. Das geplante riesige Finanzpaket scheint schon Wirkung zu zeigen. In den Chefetagen deutscher Unternehmen hat sich die Stimmung im Juni erneut verbessert. Das zeigt der IFO-Geschäftsklimaindex. Zum IFO-Index und dem Haushalt gleich ein Interview mit IFO-Präsident Clemens Fuest. Die schwarze Null ist für mich kein Wert an sich, das sagte Bundesfinanzminister Klingbeil heute Morgen, als er den Haushalt 2025 und für die kommenden Jahre vorgestellt hat. Bis 2029 will der Bund 850 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Noch nie dagewesen. Von Schuldenschock ist denn auch die Rede. Die Bundesregierung hofft damit aber, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Jörg Münchenberg aus Berlin.
Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, hat den Haushaltsentwurf für 2025 mit einem Dreisatz überschreiben lassen. Investieren, Strukturreformen umsetzen und konsolidieren. Klar aber ist, dank der Lockerung der Schuldenbremse für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit und des Sondervermögens für Investitionen von 500 Milliarden Euro, kann die schwarz-rote Koalition aus dem Vollen schöpfen. Und davon werde sie auch Gebrauch machen, kündigte Klingbeil heute an.
Wichtig ist mir aber auch hier zu betonen, ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger, dass diese Regierung sie gehört hat, dass wir verstanden haben, dass im Land etwas anders werden muss, dass wir mit diesem Haushalt ein klares Signal setzen, dass das Land in Bewegung kommt und wir einen Stillstand und eine lange Phase der Unsicherheit, dass wir diese Phase der Unsicherheit und des Stillstandes jetzt beenden.
Insgesamt umfasst der neue Haushalt 503 Milliarden Euro, gut 6% mehr als 2024. Die Investitionen sollen ebenfalls stark angehoben werden auf knapp 116 Milliarden Euro mit einer Verstetigung dann in den kommenden Jahren. Der Minister mit ein paar Beispielen, was die Regierung nun vorhat.
Wir werden noch in diesem Jahr knapp 22 Milliarden Euro Investitionen in die Bahninfrastruktur bereitstellen. Wir werden in die bestmögliche Betreuung und die Bildung von Kindern und Jugendlichen investieren und setzen damit das klare Signal, dass alle Kinder gute Chancen in unserem Land haben sollen. Ab dem nächsten Jahr werden dafür aus dem Sondervermögen 6,5 Milliarden bereitgestellt für Investitionen in die Kindertagesbetreuung.
Auch die Ausgaben für Verteidigung steigen massiv. Von 52 Milliarden Euro im letzten Jahr auf 153 Milliarden im Jahr 2029, also eine glatte Verdreifachung. Doch die schuldenfinanzierte Devise klotzen statt kleckern hat im wörtlichen Sinne einen hohen Preis. Allein in diesem Jahr muss der Bund unter dem Strich 143 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Die Zinsausgaben werden sich bis 2029 auf knapp 62 Milliarden Euro glatt verdoppeln. Das sei vertretbar, sagt Klingbeil.
Wir haben dafür, das ist meine feste Überzeugung, wir haben dafür die finanziellen Spielräume. Wir haben eine Schuldenquote von 63% in Deutschland und liegen damit deutlich unter anderen Ländern wie Frankreich oder die USA, die ja teilweise bei über 100% sind.
Wobei ab 2027 Milliarden in der Haushaltsplanung fehlen werden. Hier wird die Koalition um deutliche Einsparungen also nicht herumkommen. Von der Opposition gab es heute deutliche Kritik. Die Linkspartei hielt der Regierung soziale Kälte vor, weil sie zu viel in die Bundeswehr und zu wenig in den Sozialbereich investiere. Grünen-Chefin Franziska Brandner sagte wiederum im Deutschlandfunk:
Da ist wirklich viel Haushaltstrickserei statt Zukunftsinvestitionen und das macht mich wütend. Da bleiben Milliarden, die offensichtlich als Schulden aufgenommen werden dieses Jahr, aber nicht in die Kitas, nicht in die Schulen, nicht in die Deutsche Bahn fließen.
Rechtzeitig zur Haushaltsaufstellung konnten sich jetzt auch Bund und Länder über Ausgleichszahlungen im Zuge des sogenannten Investitionsboosters einigen. Die Steuerausfälle für die Kommunen werden demnach vollständig über eine höhere Beteiligung an der Umsatzsteuer kompensiert. Die Länder sollen insgesamt 8 Milliarden Euro erhalten durch eine Aufstockung des neuen Bildungsprogramms und eine höhere Unterstützung des Bundes bei der Krankenhaussanierung.
Jörg Münchenberg. die Phase des Stillstands beenden. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Noch ist kein Geld geflossen, aber die Stimmung in den Unternehmen, die hat sich schon verbessert. Das scheint ein Vertrauensvorschuss zu sein. Und das zeigt der aktuelle IFO-Geschäftsklima-Index, der auf 88,4 Punkte gestiegen ist. Der höchste Stand seit Mai 2024. Welche Rolle spielen die Milliardenspritzen und Schulden des Bundes? Vor der Sendung habe ich mit IFO-Präsident Clemens Fuest gesprochen. Herr Fuest, was sagt uns die Zahl 88,4 Punkte?
Ja, das ist der IFO-Geschäftsklima-Index, der gestiegen ist. Der steigt ja schon seit einigen Monaten. Er steigt langsam und dieses Mal ist er vor allem in der Erwartungskomponente gestiegen. Das heißt, die Unternehmen sagen, naja, bei der Lage tut sich noch nicht so viel, aber wir erwarten, dass die Konjunktur sich belebt.
Übersetzen Sie das trotzdem mal. Was heißt das, dass der IFO-Index langsam steigt?
Ja, das heißt, dass die Konjunktur, die ja seit längerer Zeit sehr schwach ist, die Wirtschaft stagniert ja in Deutschland seit längerer Zeit, dass diese Konjunktur sich etwas belebt, jedenfalls dann, wenn nichts dazwischen kommt. Und die Unternehmen erwarten eigentlich, dass die schuldenfinanzierten Ausgaben die Konjunktur insbesondere 2026 tatsächlich beleben werden.
Also noch nicht 2025, sondern erst in der Zukunft, denn es ist ja auch noch gar kein Geld geflossen, es ist ja noch gar nichts passiert, es sind ja nur Ankündigungen.
Genau, es sind nur Ankündigungen, aber wenn die glaubwürdig sind, dann kann man natürlich damit rechnen, dass die Unternehmen sich darauf einstellen und zum Beispiel im Tiefbau, wo die Firmen sowieso ganz gut ausgelastet sind, vielleicht Kapazitäten erweitern. Das heißt, sie fangen schon an, zum Beispiel Maschinen zu kaufen und das kann schon 2025 die Konjunktur ein bisschen stützen. Vielleicht denken sich auch Beschäftigte, naja, mein Arbeitsplatz ist erstmal doch sicherer und ich gebe vielleicht auch ein bisschen mehr für Konsum aus, denn wir sehen auch eine gewisse Konsumzurückhaltung. Also insofern stützt das 2025 auch ein bisschen, aber der größere Effekt kommt dann sicherlich im nächsten Jahr.
Sie sagen, die aktuelle Lage, die bleibt doch gedämpft. Liegt das an den ja immer noch vorhandenen Zolldrohungen? Das bleibt ja ein Damoklesschwert. Im Juli wissen wir vielleicht mehr. Und wie ist es mit dem Krieg im Nahen Osten? Der ist ja noch gar nicht berücksichtigt. Kann sich da noch was verschlechtern?
Ja, was den Krieg angeht, haben 12% der Firmen im Industriebereich, die ja besonders betroffen sind, nach dem israelischen Angriff geantwortet. Und die sind dann in der Tat schon wieder pessimistischer oder die sind verunsichert. Jetzt kommt es ja vielleicht doch zu einem Waffenstillstand. Das hat jedenfalls den Index jetzt noch nicht stärker beeinflusst. In der Tat, die Zolldrohungen sind noch da. Wir sehen auch in den Daten zum Beispiel, was die Exporterwartung angeht, da sind die Unternehmen eher noch gedämpft. Es ist tatsächlich eher die Binnenwirtschaft, auf die man hier setzt und die staatlich ausgelöste Nachfrage im Verteidigungsbereich, im Infrastrukturbereich, die den Unternehmen so ein bisschen Hoffnung macht.
Machen wir da mal einen Strich, aber trotzdem mit der Frage verbunden, Herr Fuest. Glauben Sie, dass der Anstieg weitergeht?
Also ich rechne damit, dass der Anstieg weitergeht. Wir werden einen Konjunkturaufschwung bekommen. Für mich ist die entscheidende Frage, ist das nur ein Strohfeuer oder fließt das Geld wirklich in produktive Investitionen? Wird das Geld wirklich produktiv eingesetzt, sodass nachhaltiges Wachstum entsteht? Das Ganze ist ja ein großer Vertrauensvorschuss an die Politik.
Zuerst muss dafür aber furchtbar viel Geld aufgenommen werden. Muss sich die Bundesregierung wirklich in einer Form verschulden oder in einer Höhe, die so noch nicht da gewesen ist? 850 Milliarden Euro sollen es neue Schulden sein bis 2029. Sie gehörten ja zum Kreis der Ökonomen, der sich für ein massives Infrastrukturprogramm und für das Aufweichen der Schuldenbremse für die Verteidigung ausgesprochen hat. Was denken Sie bei diesem Haushaltsplan?
Grundsätzlich ist es richtig, sich zu verschulden, um mehr in Verteidigung zu stecken. Wir hatten allerdings empfohlen, da auch ein Sondervermögen zu machen, nicht die Schuldenbremse aufzuweichen. Und das ist ein wichtiger Unterschied, denn nach einigen Jahren müsste man eigentlich Verteidigung aus dem laufenden Haushalt finanzieren und nicht mit Schulden. Das ist der große finanzpolitische Fehler in diesem Paket aus meiner Sicht. Man müsste zumindest diese Grenze von 1%, also oberhalb von 1% darf ja Verteidigung mit Schulden finanziert werden, die müsste man im Zeitablauf erhöhen, weil wir können Verteidigung auf Dauer nicht mit Schulden finanzieren. Das andere Thema ist, wir haben auch davor gewarnt, dass man jetzt im Sondervermögen Infrastrukturinvestitionen macht und dann diese Investitionen, die wir im Kernhaushalt ja auch haben, dort vernachlässigt. Dass man also Infrastrukturinvestitionen in das Sondervermögen verschiebt, denn das bedeutet de facto, dass man Konsum auf Pump finanziert. Und leider sehen wir das jetzt schon im Haushaltsentwurf, also im Kernhaushalt.
Woran
sinken,
sehen Sie das?
Ja. Ja, im Kernhaushalt sinken die Investitionen auf das Niveau unter 24. Das heißt, wir sehen, es werden Investitionen tatsächlich in die Schuldenfinanzierung verschoben und im Kernhaushalt macht man Platz für andere Ausgaben. Das muss man sich jetzt noch genauer ansehen, aber es wäre ganz wichtig, dass das im weiteren Beratungsprozess gegebenenfalls korrigiert wird. Sonst passiert eigentlich genau das, wovor die Gegner des Schuldenpakets und auch wir selbst, die ja im Prinzip das unterstützt haben, gewarnt haben, sozusagen hintenrum Konsum auf Pump finanzieren. Das ist derzeit leider teilweise angelegt. Das muss noch korrigiert werden.
Die Bahn und die Sozialkassen, Krankenkasse, Pflege, die werden nochmal extra bedacht mit einem Darlehen. Die Versicherung dafür soll ein höheres Wachstum sein. Wie überhaupt bei diesem Schuldenberg, der ist ja ganz auf der Wette auf die Zukunft, dass die Wirtschaft stärker wächst, gebaut. Wie riskant ist diese Wette?
Ja, die ist ein gewisses Risiko, aber das gilt ja im Grunde für jede Investition. Deshalb ist das Ganze ein Vertrauensvorschuss auch an die Regierung. Es wird wirklich darauf ankommen, dass man diese Gelder gut einsetzt, effektiv einsetzt, dass man aufpasst, dass man nicht zu teuer Infrastrukturleistungen, Bauleistungen einkauft. Also das ist eine große Herausforderung. Und das ist der wichtigste Punkt, wir brauchen außerdem flankierende Reformen, also Stärkung des Arbeitsangebotes, Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen, die nur funktionieren, wenn wir auch die Leistungen reformieren. Also wir brauchen ergänzende Strukturreformen, sonst wird das mit dem Wachstum nicht klappen, sonst wird dieses Paket vor allem Inflation produzieren. Das heißt, die Politik hat sozusagen den leichteren Teil gemacht. Schulden machen kann eigentlich jeder. Und der schwerere Teil, diese Strukturreformen, die dann das Wachstum stützen und insgesamt dafür sorgen, dass die Wirtschaft sich besser entwickelt, diese Strukturreformen stehen eben noch aus.
Die schwierigere Hälfte, wird die überhaupt gemacht? Investieren, reformieren, konsolidieren, so wird das Ganze ja verkauft. Also sparen meint man ja mit konsolidieren. Das steht ganz hinten. Das spielt ja offensichtlich dann auch die geringere Rolle.
Ja, das ist genau die Gefahr. Wir müssen unbedingt konsolidieren, denn wir haben ja mehr Aufwand für Verteidigung. Schon deshalb müssen wir in anderen Bereichen eben weniger Geld ausgeben und davon ist bislang jedenfalls noch nichts zu sehen. Klar, das ist der weniger populäre Teil, aber das ist natürlich essentiell, wenn man nicht will, dass die Staatsfinanzen dauerhaft in eine Schieflage geraten. Deshalb muss das jetzt immer wieder eingefordert werden.
Herr Fuß, wenn Sie jetzt ein bisschen zurückschauen, als Sie damals in diesem Ökonomenkreis waren, zur Überraschung mancher, dass Sie auch dabei waren, der für mehr Schulden plädiert, würden Sie das nochmal machen?
Ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Hauptgrund unserer Initiative war ja die sicherheitspolitische Bedrohung Deutschlands. Wir müssen unbedingt uns besser verteidigen. Wir müssen mehr Geld in Verteidigung stecken. Wir müssen das Geld natürlich auch intelligenter ausgeben. Aber es ist vollkommen richtig, dass wir eine starke Steigerung der Verteidigungsausgaben haben. Hier geht es um unser aller Sicherheit. Wir müssen uns mal vorstellen, das wäre nicht passiert und wir wären jetzt nicht in der Lage, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Unser aller Sicherheit wäre in Gefahr. Die Amerikaner würden sich noch schneller aus Europa zurückziehen. Das war eine kritische Situation. Also ich bin sehr zufrieden, dass das funktioniert hat und würde das natürlich auch noch mal empfehlen.
Sagt Clemens Fuß, Präsident des Münchner IFO-Instituts. Wandel durch Handel, ein Begriff, der mit der neuen Ostpolitik in den 60ern verbunden ist. Wandel durch Handel hat den Realitätstest aber nicht bestanden. Man kann auch sagen, ist gnadenlos gescheitert im Falle Russlands, aber auch im Fall Iran. Deutsche Unternehmen handeln immer noch mit einem Regime, das Assad in Syrien unterstützt hat, Hisbollah und Hamas finanziert, Drohnen für Russlands Krieg gegen die Ukraine liefert und die eigenen Bürgerinnen und Bürger terrorisiert. Mischa Erhardt.
Man mag es kaum glauben, doch der Iran war einmal einer der wichtigsten Handelspartner für die Exportnation Deutschland.
In den 70er Jahren war der Iran sogar der zweitwichtigste Handelspartner hinter den USA außerhalb Europas für das damalige Westdeutschland. Also das ist schon etwas gewesen,
sagt der Außenwirtschaftschef der deutschen Industrie- und Handelskammer Volker Dreyer.
Das Land ist ein Händlerland, das Land hat auch eine Industrie. Tradition und natürlich hat es ganz viele Rohstoffe, also das Potenzial ist sehr groß. Aber natürlich sind wir jetzt lange, lange nicht so weit, dass wir darüber wirklich konkret reden können.
Dieses Problem bestand auch während der vergangenen Jahre, in denen der Iran mit strengen Wirtschaftssanktionen belegt war. Vor rund einem Jahrzehnt gab es hingegen noch etwas mehr Handel mit dem Land. Michael Tokus, Geschäftsführer der Deutsch-Iranischen Handelskammer, einem Verein unabhängig von der DIHK.
Die Handelszahlen sind deutlich zurückgegangen. Wir hatten im Jahr 2024 noch einen Handelsaustausch mit dem Iran von rund 1,5 Milliarden. Das sind ungefähr 25% dessen, was wir noch vor 10 Jahren im Iran an wirtschaftlichen Gütern ausgetauscht haben.
Dagegen gab es aus wirtschaftlicher Sicht vor einem Jahrzehnt noch die aufkeimende Hoffnung auf bessere Handelsbeziehungen mit dem Iran, nachdem das Land 2015 ein Atomabkommen zwischen den USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland geschlossen hatte. Ziel war es, den Iran daran zu hindern, zu einer Atommacht aufzusteigen. Das Land musste sich an bestimmte Obergrenzen der Urananreicherung und Produktion halten und auch Kontrollen seiner Nuklearanlagen zulassen. Im Gegenzug sollten Sanktionen gegenüber dem Iran aufgehoben und damit die Wirtschaft des Landes angekurbelt werden. Der Iran hielt sich soweit an das Abkommen, bis die USA es 2018 unter Donald Trump einseitig aufkündigten. DIHK-Außenhandelschef Volker Dreyer.
Also was wir 2015, 16 gehofft hatten, hat sich nicht bestätigt. Das ist jetzt den Historikern überlassen, wie die Geschichte vielleicht hätte laufen können, wenn Trump 1 damals nicht den Nuclear Deal aufgekündigt hätte. Aber an die wirtschaftliche Entwicklung, die wir vielleicht anknüpfen hätten können oder jetzt auch könnten, da ist kaum dran zu denken. Aber es ist ein großes Potenzial in diesen bilateralen Beziehungen zwischen dem Iran und der Bundesrepublik Deutschland vorhanden.
Traditionell waren es vor allem Maschinen made in Germany, die im Iran ein hohes Ansehen genossen und gerne bei deutschen Unternehmen bestellt wurden. Daneben Medikamente, medizinische Ausrüstung oder auch landwirtschaftliche Produkte. Bis heute gibt es noch von einigen deutschen Unternehmen Handelsbeziehungen mit dem Iran oder dortigen Unternehmen. Allerdings sind diese Firmen nicht daran interessiert, damit öffentlich in Erscheinung zu treten, auch wenn der Handel in bestimmten Bereichen außerhalb der Sanktionen legal möglich ist.
Wir machen jetzt einen großen Sprung nach München. Dort findet gerade die Robotikmesse Automatica statt, zu sehen. Auch sogenannte humanoide Roboter, also Roboter, die dem Menschen nachempfunden sind. China dominiert diesen Sektor, aber auch ein deutsches Unternehmen kann da ganz ordentlich mithalten, zumindest nach eigener Aussage. Michael Watzke war für uns auf der Automatica.
We generated something which is the best humanoid robot on planet.
Den besten humanoiden Roboter der Welt kündigt David Reger auf der Fachmesse Automatica in München an. Der Gründer der deutschen Firma Neura Robotics verspricht vollmundig, mit dem 1,80 Meter großen menschengleichen Robotermodell 4NE1, englisch ausgesprochen 4NE1, also für jedermann, der ganzen Menschheit zu dienen.
I just revealed the version which we built actually to serve humanity, a humanoid robot.
Ein humanoider Roboter, der mit seinen 7 Kameras, Lasertechnologie und unzähligen Sensoren angeblich alle Aufgaben erledigen kann. Vom Kistenschleppen über das Rollstuhlschieben bis zum Ausräumen der Geschirrspülmaschine, behauptet David Reger im Deutschlandfunk-Interview.
Also der 4NE1, der wird jetzt in erster Linie die nächsten Jahre für industrielle Anwendungen gebraucht. Dort fehlen uns diese Working Forces und dieses Gerät, dort ist auch noch affordable, ne? Also man kann sich so ein Teil auch leisten, wird im Bereich 50.000, 60.000 liegen und dementsprechend, sag ich mal, alle Tasks ausführen können, die ein Mensch halt auch kann. Und das wird jetzt sehr bald passieren.
Wie bald? Dazu schweigt Reger bisher. In diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr, sagt Neura Robotics Pressesprecher Alexander Blass. Dafür soll 4NE1 besser sein als alle US-amerikanischen und chinesischen Konkurrenten.
Also wir sehen hier Produkte, die sehen, hören, fühlen, also tasten und auch sprechen und lernen können, die wirklich ihre Umgebung verstehen und deswegen nicht programmiert werden müssen im üblichen Sinne, sondern denen kann man sagen, ich möchte dieses Problem gelöst haben und sie verstehen selber, was das Problem ist und kümmern sich darum. Andere Roboter, die ich hier sehe, da muss ich selber Fachkraft sein, um den Roboter zu bedienen. Ja, aber wenn ich wirklich einen Roboter habe, der versteht, was um ihn herum passiert, dann ist der Roboter selber die Fachkraft.
Kann 4NE1 dieses Versprechen wirklich einlösen und KI mit Robotik verschmelzen? Bei der Eröffnungspräsentation heute früh auf der Automatica in München stand der Roboter noch stumm und bewegungslos neben Neura Robotics-Chef Rieger, während in der Nachbarhalle am Stand eines chinesischen Konkurrenten schon Robotermodelle bei der Arbeit waren. David Rieger, den manche schon als deutschen Elon Musk feiern, sieht das gelassen.
China hat es halt verstanden. Bis 2030 haben die über 80 Millionen weniger Arbeitskräfte. Also natürlich müssen die reagieren. Und ich glaube, die machen das sehr, sehr gut. Wir können uns da eine Scheibe abschneiden. Und ich sag mal hier weniger eifersüchtig sein, sondern eher schauen, wie kann man auch dort noch Kollaborationen schaffen, das Ganze voranzutreiben.
Zusammenarbeit mit China ist eines der großen Themen auf der diesjährigen Automatica. Die asiatischen Hersteller dominieren die weltweit wichtigste Robotikleitmesse. Hagen Ziemer, der beim Branchenriesen Trumpf die Lasertechnologie leitet, sieht deutsche Unternehmen so eng mit China verflochten, ob bei Rohstoffen, Lieferketten oder Hochtechnologie, dass ein sogenanntes Decoupling, also eine wirtschaftliche Entflechtung, weder möglich noch sinnvoll sei.
Und deswegen täten wir ganz gut daran, diesen Konflikt, der auch durch die Amerikaner gerade natürlich forciert wird, um eben kritische Industrien in die USA zurückzuholen, uns als Europäer, als Deutsche hier zu emanzipieren. Und für unser Unternehmen tue ich das. Wir halten gut daran, wenn wir mit den Chinesen eine gute Partnerschaft finden, trotz aller Schwierigkeiten, die es mit diesem Land auch gibt, und versuchen, Wege zu ergründen, wie wir geschäftlich zusammen besser sein können.
Wie stark chinesische Firmen die Automatica dominieren, macht eine kurze Datenrecherche deutlich. Wer auf der Ausstellerseite China eingibt, erhält 138 Treffer. Das sind mehr als ein Viertel aller Aussteller der diesjährigen Messe.
Michael Watzke berichtete, und wir gehen jetzt zum Schluss der Sendung in den Frankfurter Börsensaal. Bianca von der Au ist für uns auf dem Parkett an der Börsentafel. Da stehen heute doch recht beachtliche Gewinne. Liegt das nur am erneut gestiegenen IFO-Geschlechtsklima-Index?
Naja, der IFO-Index gilt ja als ein Frühindikator und signalisiert aktuell, dass es mit der deutschen Wirtschaft wieder aufwärts gehen wird. Dahinter, so meinen Volkswirte, steckt vor allem das große Investitionspaket des Bundes. Und das wirkt durchaus kurstreibend. Aber viel wichtiger heute an den Börsen, die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran. Diese Meldung hat für eine kleine Erleichterungsrallye gesorgt. Der DAX aktuell bei 23.642 Punkten. Ein Plus von gut 1,5%.
Wie sieht es an den US-Börsen aus? Die sind ja auch schon in den Tag gestartet. Gibt es da auch Hoffnung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten, auch wenn sie ja nicht wirklich hält?
Das kann man eindeutig so sagen. Die Hoffnung ist da. Auch die Wall Street hat im Plus eröffnet. Im Gegenzug fällt der Ölpreis auf deutlich unter 70 Dollar je Fass. Also vorerst keine Sorge mehr vor einer Verknappung durch den Ausfall des Iran als Ölproduzenten oder noch wichtiger durch die Sperrung der Straße von Hormuz.
Dann schauen wir auf einzelne Branchen bzw. Unternehmen. Der Autozulieferer Conti, der mitten im Umbau steckt, leidet offensichtlich unter den US-Zöllen, aber da passiert noch viel mehr.
Ja, wegen der US-Zölle hat Conti heute seine Prognose gekappt. Er erwartet eine geringere Marge in diesem Jahr. Aber, wie Sie gerade schon angesprochen haben, das Unternehmen steckt mitten in einer riesigen Umstrukturierung. Nach dem Motto, aus 1 macht 3, will das Unternehmen sich aufspalten. Noch in diesem Jahr will Conti seine einst so wichtige Autozulieferersparte abspalten und an die Börse bringen. Auch die Trennung von der Kunststofftechnik-Sparte ContiTech wurde über einen Verkauf im kommenden Jahr heute besiegelt. Unter dem Namen Continental wird ab kommendem Jahr nur noch das traditionsreiche Reifengeschäft übrig bleiben.
Also zurück zu den Ursprüngen. Beim Hamburger Hafenlogistiker Hala gibt es auch große Veränderungen. Die Chefin geht warum?
Im besten gegenseitigen Einvernehmen habe man sich auf den Führungswechsel geeinigt, heißt es in einer Mitteilung der HLA. Aber es gab wohl schon länger Unzufriedenheit im Senat über die Arbeit der Hamburger Hafenlogistikchefin. Und nun ist die Chefin also vorzeitig gegangen.
In Deutschland gibt es 500 Superreiche mehr. Wer sagt das und wie kommt das?
Ja, und wer ist eigentlich superreich? Laut Boston Consulting Group, die sagt das nämlich, sind es Menschen, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar besitzen. Und die sind im vergangenen Jahr noch reicher und zahlreicher geworden. Das liegt unter anderem am Boom der US-Aktienmärkte, denn Superreiche legen ihr Geld, ihr Vermögen einfach häufiger am Kapitalmarkt an.
Noch eine Nachricht heute. Jeder Fünfte in Deutschland kann sich kaum einen einwöchigen Urlaub leisten. Ein kleiner Kontrast. Fehlen noch Euro, die Kurse der Staatsanleihen und der Goldpreis.
Der Euro ist deutlich gestiegen auf über $1.16. Gold wird billiger, $3.306 die Feinunze und die Umlaufrendite bei 2,43% unverändert zum Vortag.
Vielen Dank, das war Bianca von der Au, live von der Frankfurter Börse. Vielen Dank auch für Ihr Interesse an Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon war Dorothee Heulz. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.